Tech und Rara.
Oder wir als Gründer, dass wir jetzt auch nicht Teil der ganz klassischen Startup-Szene sind, sondern ganz klar als Sozialunternehmer. Ne? Was von Anfang an sagt, okay, wir wollen sehr direkt eine positive gesellschaftliche Wirkung mit der Plattform und wir wollen ein Geschäftsmodell, was das nicht völlig konterkariert.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin wie immer der Moderator dieses Podcasts. Und in diesem Podcast unterhalte ich mich ja einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen Menschen und ExpertInnen zu sehr unterschiedlichen Themen und versuche mit denen gemeinsam rauszufinden, wie ihr jeweiliges Thema irgendwie funktioniert, welche Fragen man sich darin stellen muss und natürlich auch, welche Rolle Technologien darin spielen. Deswegen heißt der Podcast ja Tech und Trara. Und diese Woche habe ich mich mit Till Behnke unterhalten. Den kennt man daher, dass er Gründer und Managing Partner von nebenan.de ist. Das ist eine Plattform, eine Social Media Plattform, die ja darauf ausgelegt ist, Nachbarschaften miteinander zu verbinden. Und genau über solche Themen habe ich mit ihm heute auch gesprochen. Also, wie kann Social Media eigentlich aussehen? Wie kann das aussehen, wenn man das sehr lokal macht, wenn man versucht, wegzugehen von dem, was so diese großen sozialen Netzwerke machen, möglichst viel erreichen, möglichst viel breit verbreiten, sondern vielleicht wirklich das Ganze mit dem, in Anführungsstrichen, echten Leben, realen, physischen Leben irgendwie verknüpft und versucht, da den Mehrwert reinzubringen. Da hat Till sich auch, glaube ich, einfach super viel, oder das heißt, glaube ich, da hat Till sich sehr viele Gedanken gemacht zu und hat da auch so ein paar kluge Sachen zu gesagt, welche Rolle ja, soziale Netzwerke eigentlich so im Leben von uns spielen können und wie man das vielleicht ein bisschen anders gestalten kann. Ich fand es sehr spannend, ich fand es ein sehr interessantes Gespräch. Till ist auch einfach ein super offener und netter Typ und ich hatte eine sehr angenehme Folge mit ihm und ich glaube, ihr werdet es auch haben. Deswegen wünsche ich euch jetzt damit ganz viel Spaß. Bevor ich euch allerdings in die Folge entlasse, sei nochmal kurz gesagt, dieser Podcast lebt so ein bisschen davon, dass er gehört wird und das tut ihr natürlich gerade fleißig, darüber freuen wir uns. Wenn ihr diesen Podcast empfehlen wollt, dann macht das natürlich gerne. Also dann postet gerne mal Empfehlungen zu diesem Podcast. Ihr könnt uns auch gerne verlinken. Dann teilen wir die auch entweder an @techundtrara oder ihr verlinkt mich direkt @der_smartymann. Smarty aber nur mit einem i. Bisschen kompliziert. Findet ihr alles unten in den Shownotes. Ihr könnt auch einfach Netzpiloten verlinken. Das ist ein bisschen einfacher. Und ihr könnt diesem Podcast auch folgen auf Spotify und iTunes und uns eine Bewertung geben. Ihr könnt auch auf anderen Podcast-Plattformen folgen, aber das sind nur mal so die zwei größten. Also folgt uns da gerne, bewertet uns da gerne. Das sind alles Dinge, die uns ein bisschen helfen, das Ding hier weiterzumachen und gut weiterzumachen. Und darüber würden wir uns sehr freuen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Bis gleich. Moin und herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Till Behnke. Erstmal schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne da.
Ich freue mich tatsächlich auch wirklich sehr, weil wir haben heute ein ziemlich cooles Thema und zwar unterhalten wir uns heute, ja, man könnte sagen, so ein bisschen über die Möglichkeiten von Social Media, abseits von dem, was man so tagtäglich eigentlich unter Social Media begreift. So habe ich es irgendwie in meinem Kopf so ein bisschen verortet. Du bist ja Gründer und Geschäftsführer, ich hoffe, ich habe das jetzt gerade nicht durch den Tüdel bekommen. Sehr gut, okay, weil das wäre sonst peinlich. Von nebenan.de, einer Nachbarschafts-, einer sozialen Nachbarschaftsplattform und der Definition nach ist das auch ein soziales Netz, so. Aber es ist ja ganz anders und es funktioniert auch ganz anders und es fühlt sich vor allen Dingen auch ganz anders an als die sozialen Netzwerke, mit denen man ja doch eigentlich sonst sehr, sehr häufig konfrontiert wird. Und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Was für Potenzial kann das haben? Wie funktioniert aber auch so eine Plattform? Und damit würde ich auch ganz gerne so ein bisschen reinstarten, dass du vielleicht mal so ein bisschen uns erzählst, wieso du nebenan.de gegründet hast und mit welcher Mission das Ganze passiert ist und wie das jetzt eigentlich funktioniert, also was für eine Plattform das ist.
Ja, ja. Also vielleicht fange ich an, weil du gesagt hast, im weitesten Sinne Social Media. Und das sehe ich auch so. Wir machen das ja inzwischen seit 7 Jahren und in über 8000 Nachbarschaften in Deutschland, die in kritischer Masse sind. Mhm. Und das ist vielleicht auch schon der erste fundamentale Unterschied. Einer von vielen. Wir betreiben eben eigentlich nicht eine große globale oder nationale Plattform, sondern eigentlich betreiben wir 8000 kleine Social Networks allein in Deutschland. Mhm. Und vielleicht Social Media sagen wir natürlich oft, dass wir sozusagen das soziale Netzwerk sind. Mhm. Und denn sozusagen am Ende ist im ganz Lokalen ganz automatisch, wenn man mehr als 100 Nachbarinnen und Nachbarn zusammenbringt in der App oder auf der Plattform, dann sind ganz viele Dinge, die da passieren, zwar oftmals so banaler Alltag, aber eben dann doch nicht. Die Menschen unterstützen sich, da fragt einer nach Hilfe bei irgendwas, eine Schubkarre ausleihen. Und wenn da mehr als 100 Nachbarinnen und Nachbarn sind, dann kriegt man bis morgen auch die Schubkarre. Mhm. Und das ist vielleicht noch das einfachste Beispiel. Und wir haben es gegründet vor 7 Jahren, weil wir alle 6 Gründerinnen und Gründer in der Großstadt gewohnt haben, in Berlin oder Hamburg. Und alle so das Gefühl haben, also in diesen Mehrfamilienhäusern, wo wir wohnen, da kenne ich auf 3 Klingelschildern, klingel ich ohne Hemmung, wenn ich was zum Kochen brauche oder was auch immer. Mhm. So. Und dann habe ich vielleicht noch zufällig in 500 Meter Luftlinie 2, 3 Leute, die ich anrufen kann, Freunde von mir, die so nah wohnen. Das ist aber in der großen Stadt schon ein großer Zufall. Und uns ging es also um dieses, sozusagen, das Potenzial der Nähe und sozusagen diese Anonymität, ja, wo wir von Anfang an wussten, wir wollen jetzt nicht, dass alle, müssen nicht alle mit allen befreundet sein, aber man quasi durch die Straße fährt und das Potenzial begreift, sich mit Kleinigkeiten im Alltag gegenseitig zu unterstützen. Und was es geworden ist, dazu kommen wir vielleicht noch, denn wir haben natürlich viel gelernt, was wir vorher nicht wussten, was nicht Gründungsgrund war, nämlich, dass neben diesem praktischen Nutzen die Leute ganz viel Gemeinschaftsdinge machen. Und wir haben ja lang vor diesen Krisen, Corona-Lockdowns, Geflüchtetenkrisen gegründet. Und da hat sich eigentlich dieses ganze, ganz große Potenzial von lokalen Gemeinschaften gezeigt. Und je mehr Krisen da sind, desto mehr rücken irgendwie die Menschen auch zueinander und zeigt eigentlich das ganze Potenzial erst jetzt. So richtig.
Ja, ich finde es super spannend, weil ich glaube, es ist ja auch, wenn man sich so ein bisschen mit dieser, es gibt auch dieses eine Buch von Yuval Harari, Geschichte der Menschheit. Ich krieg's gerade nicht zusammen. Wir verlinken
eine kurze Shownotes. Geschichte der Menschheit.
Ja. Dankeschön. Genau. Das meinte ich. Und da beschreibt er total gut diese Entwicklung von Menschenleben eigentlich in so vermeintlich kleineren sozialen Gefügen. Man hat so sein Dorf, alle kennen sich, man ist irgendwie eine Gemeinschaft, hin zu Städten. Und eigentlich wird diese kleinste Gemeinschaft immer kleiner, also oft einfach nur 2 Personen oder auch nur eine Person. Und man hat eben diese Connection gar nicht. Und es wirkt so ein bisschen, als wäre das so ein bisschen der Versuch, diese vielen einzelnen kleinen Gemeinschaften, die in der Großstadt oft ja sind, wieder so ein bisschen zusammenzubringen und eigentlich auch so ein bisschen aufzubrechen.
Genau. Und das passiert. Das passiert in der Großstadt ganz besonders natürlich, aber ich sag mal auch auf dem Dorf. Ein Dorf ist immer vermeintlich so, alle treffen sich sonntags in der Kirche, ja, die Gemeinde. Wer neu hinzugezogen ist im Dorf, wird berichten können, dass das sozusagen auch da überhaupt nicht funktioniert und gerade wer neu dazukommt, gar nicht mehr reinkommt in so eine Gemeinschaft. Mhm. Und dann ein technisches, niederschwelliges Icebreaker-Tool, ja, weil eigentlich, das ist ja auch ganz wichtig, wir sind so Low-Tech, sagen wir immer. Das heißt, eigentlich ein Online-Werkzeug für Offline-Begegnungen und diesen praktischen Nutzen. Aber eigentlich ist ein Icebreaker-Tool, weil die Leute dann doch Hemmungen haben auf dem Dorf wie in der Großstadt und auch die Anonymität oftmals schätzen. Das tue ich auch. Mhm. Aber im richtigen Moment dann ohne jemanden zu nahe zu treten, einfach mal zu fragen, ob jemand dieses Werkzeug hat oder eine gute Empfehlung für einen Orthopäden. Dann, wenn du noch nicht ewig da lebst oder wenn du gerade deine Wohnung einrichtest oder natürlich alles, was sozusagen an die Straßenlaterne kommt. Ja, meine Katze ist entlaufen, ich habe meinen Schlüssel verloren. Und da muss man jetzt vielleicht auch den Sprung nach 7 Jahren. Wir haben jetzt nicht Nachbarschaften, wo 100 Menschen miteinander vernetzt sind auf engstem Raum, wo man sich dann was ausleihen kann, sondern wir haben in 400 Städten in Deutschland, in den Innenstadtgebieten, so eine Durchdringung, in der Spitze über 40% der Haushalte, sodass wir jetzt sozusagen, du dich anmeldest und dann 10.000 Menschen in 500 Meter Luftlinie hast. Und da kriegst du tatsächlich deinen Schlüsselbund innerhalb von 2 Stunden wieder, weil die Menschen, die ihn finden, auch auf nebenan.de sind. Und also wir haben mehrmals im Jahr die Geschichte des Eherings, ja, noch bevor gebeichtet wird, dass der Ehering beim Joggen verloren gegangen ist, ist er schon wieder am Finger.
Sehr gut.
Und da passieren dann sozusagen nochmal ganz andere Dinge. Oder da finden sich eben auch Leute und starten zusammen Projekte in der Nachbarschaft.
Ja.
Und dann wird es wirklich spannend, wenn wir uns überlegen, dass eigentlich die großen gesellschaftlichen Themen sind gesellschaftlicher Zusammenhalt, ja, wo klassisches Social Media eher spaltet und wir Hate Speech im anonymen Internet haben. Und hier eben sozusagen die Leute miteinander noch diskutieren. Echter Name ist bei uns Pflicht, ja, auch Nachweis der Adresse. Das heißt, hier ist nicht Darth Vader und Mickey Mouse und beschimpfen sich, sondern Man ist dann mit seinem Foto und seinem Namen da. Ich verhalte mich schon als Fahrradfahrer, Fußgänger und Autofahrer anders in meiner Nachbarschaft, weil ich weiß, ich bin sozusagen sichtbar. Ja. Und deswegen bleiben selbst politische Diskussionen irgendwie über der Gürtellinie oder eben wirklich konstruktiv.
Ja. Genau.
Und die Leute starten Projekte, die mehr Gemeinschaft oder einen nachhaltigen Lebensalltag mit Müllvermeidung, Begrünung von Verkehrsinseln oder Aufräumen im Park eben machen.
Ja, ich finde, da sind echt also viele spannende Aspekte drin. Um es einmal kurz zusammenzufassen, das heißt, wir haben eine Plattform, die eigentlich total dezentral ist. Also es gibt eigentlich viele kleine Plattformen, also kleine in Anführungszeichen, wir haben ja gerade schon gehört, dass die Nutzerzahlen innerhalb einer Stadt trotzdem sehr groß sind, aber es ist dann halt beschränkt. Und ich meine auch, also ich habe das selbst auch schon genutzt, ich sehe dann ja auch nur die Posts aus meiner direkten Umgebung. Also ich sehe jetzt nicht, was Leute in Berlin da irgendwie reden, weil ich wohne in Hamburg. Also ich habe tatsächlich, genau. Also es ist vielleicht ganz, hatte ich dir auch im Vorgespräch schon erzählt, ich habe irgendwie, ne, ich sitze halt viel vom PC, jetzt gerade halt noch Master machen, dadurch hat man noch nicht so viel Geld, dann dachte ich irgendwie Bock, was nebenbei zu machen, was aber auch ein bisschen das Gefühl von Sinn gibt, wo ich mal was anderes mache, als nur am Rechner zu sitzen. Und dann habe ich mal auf nebenan geguckt, ach, wir suchen irgendwie jemanden, der auf unsere beiden Söhne aufpasst. Und dachte ich, oh, warum denn nicht? Kann man mit denen ein bisschen Fußball spielen und so. Und, ne, also so ein bisschen Babysitting. Und das ist irgendwie cool, weil jetzt kenne ich diese Familie. Die kannte ich vorher nicht und die wohnen halt hier in der Gegend, die sehe ich auch ab und zu. Und dann freue ich mich auch immer und sage, ah, moin, alles gut bei euch und so, das ist irgendwie schön. Und letztens auch so gedacht, ich hätte diese Menschen nie im Leben kennengelernt, weil ich ja eigentlich gar keine Überschneidungspunkte mit denen habe, aber tatsächlich hat das diese Plattform möglich gemacht. Und deswegen, also ich finde die sehr cool. Und was ich mich frage, weil du auch gesagt hast, also dieses über der Gürtellinie bleiben und dieses, das beherrscht irgendwie ein angenehmer Austausch. Und da wäre jetzt, könnten wir ja mal so ein bisschen uns fragen, woran das denn liegt, weil wenn wir jetzt auf Twitter oder Facebook, also auf Facebook, ich gehe da gar nicht mehr drauf, weil das ist einfach ekelhaft. Ja. Twitter ist auch ja in vielen Bereichen sehr eklig. Meine Theorie, ich hätte jetzt zwei Theorien, woran das, oder eigentlich eine Theorie, woran das liegen könnte, dass das auf sowas wie nebenan.de anders ist. Neben der, dass der Klarname ist. Weil zum Beispiel bei LinkedIn hast du ja auch eine Klarnamenpflicht, wenn ich das richtig weiß. Und trotzdem denke ich mir mal, oh, das hast du jetzt da drunter geschrieben? Hätte ich mich nicht getraut an deiner Stelle. Also, ne, wo die Leute ja dann doch auch ganz schön offen. Und meine Theorie ist tatsächlich diese Lokalität und dieses, dass es so wenig Menschen sind. Also ich weiß, wenn ich etwas sage, dann ist das dann landet das in einer Bubble, die überschaubar ist. Also, das heißt, das sind Menschen, ich kann mir diese Menge Menschen vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass die mich alle angucken. Wohingegen, wenn ich was auf Twitter poste, das erreicht ja Menschen, Gruppen, das ist ja völlig, also ist völlig abstrakt. Glaubst du, dass das damit zusammenhängt?
Genau. Also, ich glaube, dass das Klarnamen-Thema nicht zu unterschätzen ist. Auch auf LinkedIn empfinde ich natürlich auch die Leute in ihrer Selbstdarstellung sozusagen denken nicht zweimal nach und sondern posten direkt. Ja. Und in dem, wie wir sozusagen auch durch das andere Social Media und auch die Massenmedien sozusagen Polarisierung der Themen genug haben, dass da sozusagen heutzutage jede und jeder dann lieber mal sofort was sagt und dann auch extreme Positionen einnimmt. Das ist so insgesamt so ein Phänomen. Das findet dann auch auf LinkedIn statt, obwohl da Klarnamenpflicht ist, aber schon mal, ich sag mal, gewissen Höflichkeitsgrad über dem, was wir im anonymen Internet haben. Das ist also der eine Punkt. Das zweite ist definitiv die Lokalität. Ich habe da aber sozusagen nochmal eine andere Perspektive drauf, dass eben auch die Themen im Lokalen, es führt automatisch dazu, dass bei uns weniger über die Corona-Impfpflicht dann gestritten wird und das völlig eskaliert oder über nationale und internationale Politik. Und dann das muss man ja sehen. Es gibt ja auch sozusagen die Politikverdrossenheit oder sozusagen die so das Gefühl, vor 10, 15 Jahren dachte man, die Globalisierung ist sozusagen das tolle Wahnsinn, Wohlstand für alle. Mhm. Und jetzt ist das Gefühl, es funktioniert, alles steht nur in Flammen. Ja? Und man will, man selbst hat überhaupt keinen Einfluss auf internationale, nationale Politik und nicht mal, was sozusagen in Nord- oder Süddeutschland passiert. Aber vor der eigenen Haustür, da geht es noch um echte Probleme und echte Lösungsansätze. Und da ist es halt viel näher, dann konstruktiv zu diskutieren. Also auch wenn man zwei Meinungen hat dazu, ob wir hier jetzt noch eben diesen kleinen Park, den keiner nutzt, brauchen oder lieber Parkplätze oder ob hier ein Zebrastreifen unbedingt hin muss, weil das der Schulweg ist. Oder Leute sagen, es gibt andere Prioritäten. Das ist ein bisschen, das wird auch emotional dann ab und zu diskutiert, aber die Komponente ist, es sind echte Themen und es gibt noch ganz konkrete Lösungsansätze und nicht nur Ideologien. Und ich bin mit meinem echten Namen da und treffe die Leute auf der Straße. Und es führt dann zu einer Versachlichung und einer konstruktiven Dialog. So, und dann gibt es noch, ich sag mal, eine Markenpositionierung. Und während, ich sag mal, ein Facebook und ein Twitter eben auch für das Globale und ich feuer hier meine Meinung und krasse Statements ab, ist es so, wer sich auf nebenan.de registriert, bekommt unsere drei goldenen Regeln. Ich bin mir bewusst, dass keiner die so richtig liest und vielleicht sich auch, ja, die sie lesen, nicht lange merken, aber irgendwie verkörpern wir das von A bis Z, was wir da sagen, sei nett, sei ehrlich, sei hilfsbereit. Also du kriegst schon, der Ton wird gesetzt, auch am Anfang, wenn so eine Nachbarschaft zum Leben kommt, was machen die ersten 100 Leute da? Und wenn dann die nächsten 9000 über die Zeit dazukommen, dann sehen die, da wird sich einfach gegenseitig Empfehlungen gegeben oder unterstützt. Und vielleicht hat man auch weniger das Gefühl, ich kann auf Twitter die ganze Welt bekehren mit meiner Meinung. Und wie du sagst, ich kann mir vorstellen, hier ist ja nur eine begrenzte Audience. Und da muss ich jetzt nicht versuchen, von Studenten bis Rentnerin alle von meiner Meinung zu überzeugen. Lohnt sich gar nicht, da so auf die Pauke zu hauen. Kann auch sein, ja.
Ja, ja, ich meine, es macht natürlich also total Sinn, auf den ersten Punkt bezogen. Ich habe das Gefühl, dass in ich nenne es jetzt mal in den klassischen Sozialmedien, das ist eigentlich wahrscheinlich ein blödes Wort, aber ich nenne es jetzt einfach mal so, also in diesen großen globalisierten sozialen Netzwerken, dass die Probleme, die da besprochen werden, dass das oft auch nicht Probleme sind, die die Leute, die da drüber diskutieren, wirklich ernsthaft beschäftigen, sondern dass es oft auch so eine Projektion ist. Also ich bin irgendwie, das ist ja dieses klassische Bild, was man auch so hat. Bin ich vielleicht unzufrieden, mich nervt irgendwas und jetzt regt mich das total auf, dass jetzt der oder die das und das gemacht hat und dann immer, oh, der Gender, wow, der, wie nennt man das denn? Gender-Gaga, so das ist immer das Wort, was wir verwenden. Ne, und das ist ja eigentlich, ist es ja für das Leben der Person, die sich darüber aufregen, relativ egal, ob jetzt andere Leute NutzerInnen oder Nutzer sagen. Aber es ist halt eine wunderbare Projektionsfläche und du hast halt da auch, also da geht ja dann auch sofort was mit. Und du hast natürlich recht, dass wenn ich über Dinge, die bei mir in der Nachbarschaft, die mich in meinem alltäglichen Leben, das sind ja Dinge, die mich auf einer anderen Ebene beschäftigen. Da habe ich vielleicht nicht dieses Projektionspotenzial im selben Ausmaß. Und ich habe auch das Gefühl, dass dann, also bleiben wir mal bei diesem Beispiel von dem Zebrastreifen. Egal, ob da jetzt diskutiert wird oder nicht, aber es haben ja alle eigentlich dasselbe Ziel. Nämlich wir hätten es eigentlich alle gern, dass wir hier in einer lebenswerten Umgebung sind. Und dieses Ziel ist wahrscheinlich von vornherein schon klar, ne?
Ja. Genau, es gibt eine gemeinsame Lebensrealität und deswegen wird nicht nur über abstrakte ideologische Positionen diskutiert. Und das klassische Social Media, das ist ja sozusagen in ihrer Ursprungsform auf eine ganz andere Art wahnsinnig sinnvoll und ein Riesenpotenzial. Ja? Also, in unseren Generationen, sage ich jetzt mal, ist ja schon sozusagen beruflich mal auch im Ausland gewesen oder zum Studieren oder sozusagen mit alten Freundinnen und Freunden in Kontakt zu bleiben, über viele Jahre und über große Distanz, ein Riesenpotenzial. Meine Beobachtung ist, dass aber alle diese Plattformen, Facebook, Instagram, also TikTok hat gleich ganz anders gestartet, würde ich auch gar nicht eigentlich als Social Media, es ist keine Social Media Plattform in meinen Augen, also oder kein soziales Netzwerk, sagen wir so.
Ja, es funktioniert.
Aber dass ein bisschen, Twitter und Facebook und Instagram eigentlich im Ursprung diese Vernetzung von Menschen, die sich wirklich schon kennen, auch das ist ein großer Unterschied zu nebenan, wir vernetzen Leute, die wohnen Tür an Tür und kennen sich eigentlich gar nicht. Und beides hat seinen Ort und eigentlich ein riesen positives Potenzial. Und was aber jetzt passiert, ist sozusagen, dass da hauptsächlich Leute sich irgendwelchen Content und Artikel von Dritten oder kommerzielle Inhalte weiterleiten, die sie im besten Fall selbst noch gar nicht gelesen haben. Ne? Da wird die Überschrift angeschaut, da ist wieder eine polarisierende Position und dann wird auf Share All sozusagen gedrückt und genau, das ist durch die krasse Begrenztheit von unserer Plattform nicht möglich. Du kannst nicht nur von Hamburg bis Berlin nicht in Kontakt treten. Du kannst noch nicht mal von Eimsbüttel, jetzt kenne ich die Nachbarschaft nicht so gut.
Nach Hamburg.
Genau, also 500 Meter Luftlinie ist so ungefähr. Du kennst jede Ecke und jedes Restaurant, die Bäckerei, den Supermarkt in dieser Nachbarschaft. Und du erreichst selbst wenn du den einen Ring von Nachbarschaften noch anschaltest, das kannst du selbst entscheiden. Mhm. Wenn du so in der Ecke wohnst, deiner Nachbarschaft im Südwesten, dann kannst du die dort angrenzenden anschalten mhm. und die im Nordosten, die da angrenzen, abschalten, weil es Nähe ist Relevanz bei uns. Mhm. Mhm. Und wenn es dir zu viel Content ist, der zu weit weg ist, macht schon wieder keinen Sinn. Wo kannst du so ein bisschen einen Umkreis schalten und der ist einfach wirklich brutal begrenzt und dafür mhm. ist aber dann alles, selbst wenn es dich jetzt eigentlich inhaltlich gar nicht so sehr interessiert, ist es so nah, mhm. dass man eben doch dabei bleibt, ab und zu reinschaut und sich dann auch catchen lässt, wenn jemand mal fragt, kannst du hier helfen und du mhm. gerade Zeit hast oder genau das Werkzeug oder eine Idee zu dem, was da gefragt ist.
Zwei Gedanken. Erste, zu den großen Social-Media-Plattformen wie Twitter, Facebook, Instagram. Man muss ja auch sagen, dass dieser politische und dieses globalisierte aus so einer sehr westlichen Perspektive oft fühlt sehr schädlich ist, weil wir eigentlich manchmal gefühlt macht, attackiert das eher so das, was man sich so an Demokratie und so aufgebaut hat. Wenn man aber jetzt in Länder guckt, wie zum Beispiel, was jetzt so im Iran passiert, ist das ja mega gut, weil du halt das, was besteht, halt attackieren kannst, weil du halt Sichtbarkeit schaffen kannst. Also, ne, wie diese Aktion, wo jetzt hier Joko und Klaas ihre Instagram-Accounts abgegeben haben und auf einmal da viel mehr Reichweite, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ne, also ja. Da gehen Videos viral. Das ist ja auch wieder eine totale Stärke. Oder auch, wir hatten mal ein Interview mit Fred Abrahams von Human Rights Watch, die halt auch nutzen, was in sozialen Medien zu finden ist, einfach für ihre Ermittlungen. Und das sind halt einfach Informationen, an die ungefiltert rankommen oder zumindest nicht gefiltert durch das, was irgendeine Regierung möchte.
Das war der erste Gedanke. Jetzt ist gerade die Verbindung nicht so gut.
Oh nein. Okay.
Aber genau, jetzt läuft schon wieder. Ja, ja, also das nicht nur das Potenzial, sondern dass die großen Netzwerke in autokratischen Regimes, an Orten, wo sozusagen Bürgerinnen und Bürger kämpfen müssen, nicht nur ein irres Potenzial sind, sondern auch schon beim arabischen Frühling und auch jetzt gerade im Iran einen riesen Unterschied machen, sieht man auch allein daran, dass die Regimes das dann als erstes versuchen zu unterbinden und abzuschalten, ist unbenommen. Es ist sozusagen trotzdem global sozusagen nicht gefeit, wie die klassischen zentralistischen Medien auch davor missbraucht zu werden. Ne? Ja. Das hat man schon Manipulation vom Wahlkampf in den USA gesehen, Cambridge Analytica. Mhm. Genauso wie man sozusagen sich nicht sicher sein kann, dass das, was sozusagen die Nachrichtendienste veröffentlichen, was dann in der Tagesschau läuft, kann man sich leider auch immer nicht so ganz sicher sein, woher kommen die hausgemachten Videos. Aber wenn die dann sozusagen live und in Echtzeit und in großer Stückzahl alle dasselbe da geben und das glaube ich sozusagen ist tatsächlich, wenn es dahin geht, dass die großen Netzwerke auch ein Stück weit die Echtheit von Accounts verifizieren. Es geht ja gar nicht darum, überall eine Klarnamenpflicht einzuführen, aber um eine Governance und eine Verantwortung, die Plattformbetreiber haben, sicherzustellen, dass wir nicht dann massenhaft mit Fake-Content von Fake-Accounts sozusagen unsere Meinung bilden, weil das ist das ist in alle Richtungen dann auch eine ganz große Gefahr, die jetzt noch nicht behoben ist. Also und es ist sehr spannend, denn immer mehr Menschen wenden sich jetzt schon von diesen großen Plattformen, die so sinnvoll funktionieren, ab, zumindest hier. Und das, was übrig bleibt, wo jetzt alle hingehen, auch meine Kinder sozusagen am liebsten ihre ganze Zeit verbringen würden, ist TikTok. Und das ist nun mal wirklich brutaler Nonsens. Ja. Und die Entwicklung der großen Plattform, kommen wir vielleicht noch zu, ist ja auch immer sozusagen eine Frage von Governance und von Geschäftsmodell. Mhm. Wem gehört diese Firma? Was ist die Motivation? Wie ticken? Sozusagen ist das alles börsenkursorientiert? Und leitet sich davon dann ein Geschäftsmodell ab, was einfach nur profitmaximierend und möglichst automatisiert funktioniert. Mhm. Weil dann sozusagen hat irgendwann, Instagram ist jetzt auch nicht mehr dafür da, dass ich Fotos von meinen Freunden sehe, sondern ich sehe Reels von irgendwelchen Quellen, die ich mir niemals ausgesucht habe.
Das stimmt. Also das würde ich mir nochmal vertagen, weil ich noch einen anderen Punkt im Kopf habe gerade, aber die Aussage, dass TikTok nur Nonsens ist, da können wir gerne mal drüber reden, weil ich sehe das, aber ich sehe auch, dass das nicht so ist. Also ich finde, ich bin dann nicht ganz so extrem. Aber bevor wir darauf eingehen, würde ich gerne nochmal auf den zweiten Punkt, den du vorhin genannt hattest, eingehen. Nämlich, du hast gesagt, dass bei euch ist halt Nähe Relevanz. Und das finde ich ganz spannend. Und da kommen wir dann eigentlich auch so ein bisschen in dieses Thema Finanzierung und Geschäftsmodell auch so ein bisschen rein. Weil du halt gesagt hast, bei nebenan.de ist halt Nähe Relevanz. Das finde ich ganz schön, weil es ist so ein nachvollziehbar Relevanzmesser. Also Twitter, Instagram, die haben ja auch oder auch TikTok, da wird ja auch eine Relevanz irgendwie hergestellt. Die entscheidet, warum ich Dinge sehe, aber die ist für mich nicht so nachvollziehbar, beziehungsweise basiert ja eigentlich darauf, dass ich mir halt Dinge halt gerne angucke und dementsprechend dann noch mehr von diesen Dingen bekomme. Was ja, ne, auch dafür sorgt, dass ich natürlich kleben bleibe, länger auf der Plattform bin und man mich halt mit Werbung sehr, sehr gut targeten kann. Jetzt ist es so, aus einer idealistischen Perspektive finde ich diesen Nähe ist Relevanz Aspekt halt total gut, weil es halt für mich als Mensch auf einmal wieder relevant ist und nicht für mich als Konsument. Aber jetzt könnt ihr ja auch nicht nur von Luft und Liebe leben. Das heißt, ihr müsst euch ja auch irgendwie finanzieren. Und das wäre jetzt so für die Skeptiker sozusagen unter den HörerInnen, wie, also es funktioniert offensichtlich, weil es gibt es jetzt seit 7 Jahren, hast du gesagt?
Ja, genau.
Ja, genau, seit 7 Jahren. Also es scheint, wenn ihr jetzt immer nur miese macht, dann wäre, glaube ich, das wären das harte 7 Jahre gewesen, aber das funktioniert ja irgendwie. Aber wie kriegt ihr das hin, das zu finanzieren?
Also, dann fange ich hinten an. Mhm. Es sind, sage ich mal, der Aufbau von einem, und wenn man nur auf Deutschland blickt, ja, national in irgendwie einer relevanten Dimension verbreiteten Netzwerk, das ist ein Moonshot-Thema, ja, wie die Startup-Szene dazu sagt. Sehe mich ja immer als sozusagen ein besonderer, oder wir als Gründer, dass wir jetzt auch nicht Teil der ganz klassischen Startup-Szene sind, sondern ganz klar als Sozialunternehmer, ne? Was von Anfang an sagt, okay, wir wollen sehr direkt eine positive gesellschaftliche Wirkung mit der Plattform und wir wollen ein Geschäftsmodell, was das nicht völlig konterkariert. So, und Fakt ist aber, wenn man jetzt die 8000 Nachbarschaften, die in Deutschland schon länger in kritischer Masse laufen, anschaut, dann können wir diese und auch die Produktentwicklung selbst gegenfinanzieren. Wir sind aber immer noch im Aufbau und im Ausrollen um den Service in kleineren Städten und Dörfern. Ja, in Deutschland gibt es 11.000 Gemeinden. 11.000. Ja, also es gibt 80 Großstädte, über 100.000 Einwohner und wir sind so in ungefähr 400 Städten im Innenstadtgebiet, aber das braucht einen langen Atem und auch eine Menge Geld, um jetzt den Service auch noch in Mittelstädten, Kleinstädten, Dörfern in der Fläche zur Verfügung zu stellen. Geht auch aktuell ehrlicherweise nur, wenn sozusagen die Gemeinden sich von Tag 1 dann an den Kosten beteiligen.
Ah, okay.
Aber um das schon auch zu sagen, unterm Strich ist die Firma im Ganzen auch nach 7 Jahren noch nicht profitabel. Ja? Liegt aber eben an der Ambition, wirklich den Service auch nicht nur in größeren Städten verfügbar zu machen. So, wir machen aber inzwischen, sozusagen sind wir weit über den halben Weg hinaus, ja, trotz dieser ganzen Investitionen in Zukunft und haben ein Geschäftsmodell, was läuft und wächst und was auf verschiedenen Säulen beruht und sich fundamental unterscheidet von, sag ich mal, dem vollautomatisierten Werbespiel, was sozusagen klassisches Social Media als Geschäftsmodell verfolgt. Also ja, wir haben Werbeflächen, aber zum Beispiel überhaupt kein Third-Party-Targeting. Ja? Das heißt, wir wissen nicht aus anderen Quellen, womit du deine Freizeit verbringst und quasi mehr über dein Konsumprofil als du selbst so explizit, sondern wir spielen Werbung aus, höchstens sozusagen gezielt auf die Themen, die du auf nebenan.de uns preisgibst. Tatsächlich ist aber sozusagen markant an unserem Geschäftsmodell sind die anderen Ströme. Also der bislang größte Einnahmenstrom sind Förderer. Wir haben über 30.000 Nutzerinnen und Nutzer, die Förderer ihrer digitalen Nachbarschaft sind. Das ist wie eine Spende an unsere GmbH. Können wir leider keine Spendenquittung für geben. Aber es zeigt, dass sozusagen auch Nutzerinnen und Nutzer in größerer Zahl verstehen, dass wir nicht hintenrum ihre Daten monetarisieren auf einem Weg, den sie überhaupt nicht verstehen. Ne? Sondern genau. Da bekommen wir von etwa 2,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzern, die auf der Plattform sind, über 1,5 Millionen Euro als Förderung. Das heißt, es ist nicht nur eine symbolische Revenue Stream für uns, sondern ja, ein ganz signifikanter. So, und dann ist sozusagen ein großer Teil von dem, was wir auch schon quasi als Werbung klassifizieren, sind aber keine Werbeflächen, sondern sind lokale Gewerbetreibende. Also Ladengeschäfte und Services, die von kleinen Unternehmerinnen und Unternehmern in der Nachbarschaft erbracht werden. Und das ist weit mehr als ein Teil vom Geschäftsmodell. Weil die Ladengeschäfte vor Ort, die werden ja Soziologie Third Places genannt, dritte Orte, Begegnungsorte. Wenn es die nicht gibt, hast du keine lebendige Gemeinschaft in deiner Nachbarschaft. Wir kennen das aus Besuchen in den USA, wo man mit dem Auto zur Shopping Mall fahren muss oder halt zu diesen Shopping-Zonen und niemand kann zu Fuß auch nur sozusagen an die Ecke gehen, Getränke kaufen. Diese Zielgruppe, lokale Ladengeschäfte zum Beispiel, stehen ja massiv unter Druck. Immer mehr wird sozusagen auf Amazon gekauft. Und dann hatten wir jetzt mit Corona Lockdowns, die hatten geschlossen. Und wir kennen aber auch alle, sag ich mal, Neubaugebiete hier in Deutschland, in Nachbarschaften, in denen sozusagen keine Infrastruktur mit lokalen Geschäften ist. Und das sind sehr traurige Orte. So, also
ja,
für
ich
uns
ist auch mega deprimierend, wenn man daran vorbeifährt. Ja, tatsächlich.
Ja, oder da durchläuft. Also hier in Osten von Berlin, der Rummelsburger Bucht, das haben sie wunderschöne Wohngegend gebaut. Kein einziges Restaurant, kein einziger Laden. Und tatsächlich spürst du dieses, dass du dann deinen Nachbarinnen und Nachbarn nicht begegnest. Also ich wohne da nicht, aber wenn ich durch so einen Ort spazieren gehe, so. Und dann sehen wir, dass diese kleinen Unternehmerinnen und Unternehmern, ja, Blumenladen, Weinladen, Buchladen, die sind aber oft auch diejenigen, die Nachbarschaftsfeste organisieren. Mhm. Die haben natürlich auch ein Interesse dran, nämlich das Leben in der Nachbarschaft ist, dass die Leute in ihren Laden kommen. Ja. Aber es ist sozusagen eine große Nähe zu dem, was wir als inhaltliches Ziel der Plattform haben. Und sozusagen deswegen für uns eine Zielgruppe, mit der wir arbeiten, nicht nur, weil sie dann 15 Euro im Monat bezahlen, dafür, dass sie mit ihrem gewerblichen Content sich auch bei den Nachbarn sichtbar machen können, sondern das sind ganz oft auch die aktivsten Privatpersonen, die in der Nachbarschaft dabei sind.
Okay, ja, das macht Sinn. Also das heißt, das ist eine Finanzierungsmöglichkeit, die eigentlich die Idee oder die Mission des Ganzen halt unterstützt, weil sie eigentlich genau darauf einzahlt. Und tatsächlich
genau wie die Förderer auch, die uns sozusagen davon befreien, dann wirklich bei den Anzeigenflächen. Also je mehr Förderer wir haben, desto mehr weniger können wir auch zu einzelnen Werbekunden sagen, die national werben wollen, ihr passt nicht zu uns.
Ja, verstehe. Und das macht euch unabhängiger. Das,
exakt.
Ja. Genau, ich meine, du hast ja auch BetterPlace.org mitgegründet.
Genau.
Dementsprechend sehe ich da auch so ein bisschen die Connection oder den Gedanken auch in dieser Förderer-Idee zu sagen, hey, wenn ihr dafür bezahlt, dann können wir das so machen.
Genau, also eine sozialunternehmerische Plattform, ja, Better Place ist ein Non-Profit. Es war auch tatsächlich zwischen Christian Vollmann und mir, als wir nebenan gegründet haben, haben wir diskutiert, sollte nebenan.de eine gemeinnützige Rechtsform bekommen und ein bisschen wie Wikipedia oder eben wie Better Place sich finanzieren. Und wir haben uns dann bewusst dazu entschieden, nicht weil wir eine Firma bauen wollten, die dann irgendwie einen großen Wert hat und einen Haufen Geld verdient, sondern weil uns klar war, wenn wir das in jeden Winkel der Republik, ja, in jedes Dorf, die Vernetzung der Nachbarschaft ermöglichen wollen, es braucht einen Haufen Kapital und das bekommst du nicht auf dem Non-Profit-Weg. Ich habe 10 Jahre für Better Place den Fundraiser gemacht und konnte immer nur sagen, schenke uns Geld, damit wir dieses nachhaltige Geschäftsmodell im Non-Profit aufbauen können. Und ich konnte keinem sagen, sozusagen, gib mir jetzt das Geld und wenn es funktioniert, dann bekommst du eine gesunde Verzinsung für dieses ganze Risiko, sondern genau, das Geld war weg und deswegen waren die Investments, die Spenden an Better Place begrenzt. Da hat es noch viel länger gedauert und war viel mühsamer. Und ich habe 80% meiner Zeit mit Fundraising verbracht und nicht mit der Implementierung der Idee. Und das ist ganz anders. Wir haben wirklich gute Partner gefunden, die nebenan.de seit 2015 den Aufbau ermöglicht haben und es bis heute tun. Und am Anfang war da Venture Capital dabei und dann kam aber früh Hubert Burda Media dazu und die tatsächlich eben weder ein börsennotierter Konzern sind, die immer Quartalsergebnisse liefern müssen, noch sozusagen wie ein Investmentfonds das Ziel haben, ihren Geldgebern Faktor 10 zurückzuzahlen, sondern die wollen langfristig gesunde Geschäfte aufbauen und immer mehr Digitales. Ja. Und für uns genau das richtige Setup würden wir wieder so machen, auch weil wir sozusagen inhaltlich ja da die richtigen Partner gefunden haben, um eine große, nachhaltig funktionierende Firma zu bauen, die aber primär an gesellschaftlichem Mehrwert interessiert ist.
Okay, das heißt, ihr wolltet sozusagen im Grunde die Mechanismen, die eine normale GmbH euch bietet, die wolltet ihr nutzen, um einfach das, was ihr damit tun wolltet, ein bisschen besser zu unterstreichen. Und ihr habt es ja, und das finde ich spannend, weil das ist gefühlt das immer so ein bisschen der Knackpunkt bei Sozialunternehmen, dieses sind Geschäftsmodell und soziale Mission, funktioniert das, wenn dass ich beides mache? Und ich, so wie du mir das jetzt erklärt hast, klingt das so, als hättet ihr da irgendwie clevere Wege gefunden, halt die Finanzierung so aufzustellen, dass es funktioniert und da halt eben auch auf ein langsames und beständiges Wachstum zu setzen und nicht auf ein, okay, wir machen jetzt mega viel Kohle. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch manchmal gar nicht so einfach ist, wenn man vielleicht manchmal denkt, ey, wir haben so viele Nutzer, wir könnten Klick machen und dann hätten wir, ne, dann würde das vielleicht total einfach funktionieren. Was ich mich jetzt aber frage, ist, vielleicht hast du da
Man nennt es Lockstep, sozusagen im Impact. Es gibt ja eine ganze Impact-Investing-Szene und Sozialunternehmertum ist ja sozusagen immer formalisierter. Ich wünsche mir, dass das auch wieder näher zusammenkommt, weil eigentlich die meisten Gründungen ja irgendwas besser machen wollen im Alltag. Die wenigsten Gründungen sind ja nur Entertainment oder wie werde ich möglichst schnell, möglichst reich. Ja?
Zumindest sagt es keiner so. Also,
ja, genau. Und tatsächlich braucht es aber bis heute das. Auch in der Politik ist Sozialunternehmertum irgendwie angekommen als etwas, wo man sagt, okay, es ist ganz klar Impact first. Und was auch immer das Geschäftsmodell ist dient dieser positiven gesellschaftlichen Wirkung, die da gewollt ist. Und dann gibt es das, was du sagst, einmal sozusagen, wenn es nicht gut oder manchmal funktioniert sogar das gut, zu sagen, wir verdienen hier mit so einem sehr klassischen Geschäft einen Haufen Geld und das reinvestieren wir dann auf die gute Seite unseres Sozialunternehmens. Viel schöner ist es aber, wenn man an einer Mission arbeiten kann, die dann ein Geschäftsmodell hat, wo man sagt, in dem Moment, wo wir mehr Umsatz machen, haben wir auch mehr soziale Wirkung. Und in dem Moment, wo wir mehr soziale Wirkung haben, machen wir auch mehr Umsatz. Und ich sage mal, gerade bei dem Thema Förderer, und lokale Gewerbe auf der Plattform ist das 1:1 so.
Ja klar, je besser diese Nachbarschaftsvernetzung ist, desto mehr Leute fördern das und desto mehr lokale Gewerbe sagen, da kriege ich genau die Leute, die hier wohnen, deswegen schalte ich jetzt Werbung. Ja, das macht total viel Sinn. Glaubst du denn, dass es für Twitter, Instagram, Facebook, ist jetzt eine sehr, sehr große Frage, so, aber die haben ja dieses Third-Party-Werbefinanzierungsmodell. Das ist ja, damit verdienen die ja komplett ihr Geld. Glaubst du, für die würde so eine Alternative oder für die würde eine Alternative funktionieren oder ist das sozusagen in der Art, wie diese Plattformen funktionieren, gar nicht möglich, da irgendwie anders Geld zu verdienen?
Ja, also es ist eine große Frage. Wir beschäftigen uns seit 7 Jahren ständig damit, weil wir, wie du sagst, natürlich uns selber auferlegen, dass wir weniger Geld pro Nutzerin und Nutzer Umsatz machen in unserem Modell und schauen auch, was sind die Mechanismen, die dann wirklich schädlich sind? Und ich allen unseren neuen Kolleginnen und Kollegen lege ich immer sehr ans Herz beim Onboarding, dass sie the Social Dilemma sich anschauen, diese Doku, das Dilemma mit den sozialen Medien, weil inhaltlich das, also wenn man Kinder hat, sollte man sich das anschauen, weil es sieht, was es mit der Psyche machen kann von jungen Menschen, wenn sie nur noch virtuellen Herzen nachjagen und davon ihre Laune abhängig machen. Aber vor allem ist sozusagen das Thema kommerzielle und politische Manipulation da schön erklärt. Und ich finde immer lustig, weil es auch so amerikanisch gemacht ist, die Dokumentation, dass sie ist auch hochmanipulativ. Aber sozusagen, sie erzählt trotzdem sehr klar, was ist das Problem im Geschäftsmodell von klassischem Social Media. Und die Automatisierung, das sozusagen, also dieses Werbeprinzip auf zwei Seiten von einem Algorithmus gesteuert wird. Auf der einen Seite wird sozusagen die Aufmerksamkeit der Community höchstbietend verkauft, völlig inhaltsagnostisch. Das heißt, ob da jetzt Cambridge Analytica für politische Inhalte die Aufmerksamkeit der Nutzerschaft kauft oder eine Firma, um sozusagen ihre Produkte anzubieten oder zu sagen, wir sind zwar Öl-Company, aber eigentlich beschäftigen wir uns nur mit grünem Wasserstoff. Das der Algorithmus verkauft die Fläche an den Höchstbietenden. Mhm. Voll automatisiert. Da ist kein Filter, da ist schon gar kein Human-Filter. Mhm. Und da ist auch niemand, der dann sozusagen hinterher die Werbemittel anschaut. Interessanterweise wird der Content ja gescreent nach männlichen oder weiblichen Brustwarzen. Aber inwiefern jetzt das ein für die Gesellschaft oder die Community schädlicher manipulativer Content ist, über die Maßen manipulativ. Jede Art von Werbung, auch die Art von Werbung, die wir aufnehmen, anzulassen, ist kommerziell manipulativ in einem gewissen Rahmen, aber eben nicht voll automatisiert und nicht höchstbietend auf der Seite. Und auf der anderen Seite kriegst du ja auf Facebook, Instagram und auch auf Twitter, wenn du deinen Feed aufmachst, nicht mehr alles zu sehen. Ja. Du kriegst ja sozusagen Ausschnitte zu sehen. Und der Algorithmus entscheidet, was relevant ist für dich. Und der weiß sehr genau und lernt, was relevant ist. Und genau, auch das ist eben ein Unterschied. Wir verkaufen Werbeflächen per Hand und sagen Nein zu einzelnen potenziellen Kunden. Wir schauen jedes Werbemittel an, bevor es ausgespielt werden kann. Mhm. Und die Nutzerinnen und Nutzer in der Nachbarschaft sehen alle Posts von Nachbarinnen und Nachbarn und alle gewerblichen Inhalte. Und da muss man sich manchmal durch eine ganze Menge Sachen scrollen, die einen jetzt gar nicht so sehr interessieren.
Ja,
verstehe. Aber ist echt.
Genau, also definitiv. Die Frage, die sich mir nur stellt, ist, bleiben wir mal bei Twitter. Würde Twitter funktionieren, wenn sie das nicht machen würden? Und Twitter ist insofern ja auch spannend, weil es jetzt ja auch von Elon Musk gekauft wurde und der ja zumindest da vorhat, relativ viel zu verändern. Und wir alle sind uns irgendwie einig, dass der Typ nicht so ganz, also dass der sehr doll mit Vorsicht zu genießen ist. Aber ne, also ist ja auch nochmal ein Riesenthema, das müssen wir jetzt auch nicht komplett aufmachen. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist, würde Instagram, Twitter, würden diese Plattformen funktionieren ohne diese Art von Werbefinanzierung? Siehst du die Möglichkeit, dass die irgendwie anders Geld verdienen könnten? Oder würde sich dadurch die Plattform auch grundlegend verändern?
Ja, also sie wäre nicht mehr im selben Maße profitabel. Ja? Ja. Also man schneidet die Spitzen der Profitabilität ab. Und kann man mit einer 500 Millionen oder mehreren Milliarden Nutzerinnen und Nutzern auch bei halber Profitabilität, also Facebook ist über $30 in den USA im Kernmarkt wahrscheinlich, 40, 50, also bei 30 sind wir auf der sicheren Seite. Average Revenue per User pro Jahr. Mhm. Und das mal Milliarden, also schau dir den Börsenwert an, dass man könnte diese Plattform höchst profitabel, die wären immer noch mit die sozusagen die teuersten Marken und Unternehmen der Welt. Mhm. Und sie wären aber vielleicht nur noch halb so viel wert und könnten. Und das ist ein ganz klarer Zusammenhang zwischen sozusagen ethisch-moralischen Prinzipien im Geschäftsmodell und der Profitabilität der einzelnen Kennzahlen, wie viel da ankommt. Und man sieht sozusagen ja auch, dass sozusagen die Firmen, wie groß sind die, wie viele Leute arbeiten da, und dass jetzt Twitter wird nicht untergehen, nur weil die nur noch halb so viele Leute sind. Mhm. Die würden auch nicht untergehen, wenn die nur noch halb so viel Umsatz pro Nutzerin und Nutzer machen. Mhm. Und da kommt dann von Geschäftsmodell zur Governance. Wem gehört diese Unternehmen? Ja, jetzt haben wir hier Elon Musk, ist einfach, sag ich mal, ein Loose Cannon, mehr als alles andere. Ja. Aber börsennotierte Unternehmen haben einfach das Problem, dass sie ihren Shareholdern jedes Quartal gute News und maximalen Profit und Dividende bescheren sollen. Und dem Ziel wird alles andere untergeordnet. Und die Quartalslogik und auch die, sag ich mal, Incentivierung von Management heutzutage, die jetzt nicht in Quartalen nur entschieden wird, aber immer in wenigen Jahren, wo Menschen Karrieren machen, führt dazu, dass eben nicht besonders langfristig gedacht wird. Mhm. Weil ich sag mal, wirtschaftlicher Erfolg und Nutzen für Nutzerinnen und gutes Klima für Mitarbeitende und so weiter, wenn man mal in 20 Jahren Zyklus denkt, ist, nebenan, die ist nur erfolgreich, wenn ich gute Unternehmenskultur habe, zufriedene Nutzerinnen und Nutzer und wenn ich eine gesunde Rendite für das eingesetzte Kapital erwirtschafte. Und in 20 Jahren Horizont ist der Zielkonflikt gar nicht so groß. Du musst einfach sozusagen auch, du musst die Umwelt irgendwie nicht völlig kaputt machen unterwegs. Wenn du aber nur an die nächsten 3 Monate denkst oder an deinen nächsten Karriereschritt in 2 Jahren, dann triffst du andere Entscheidungen.
Ja, das stimmt. Und das ist glaube ich, dann oft, weil das ja, also gefühlt, wenn man Menschen so laufen lässt, ohne dass sie über das nachdenken, was sie tun, dann machen sie gefühlt eigentlich immer das, was du gerade beschrieben hast. Also an den nächsten kurzen Schritt denken, bis zur nächsten Beförderung, in den nächsten 3 Monaten maximal viel rausholen mit möglichst wenig Arbeit. Und den Ansatz, den ihr fahrt und den ja auch andere Unternehmen in anderen Kontexten fahren, der ist halt einfach, das muss man glaube ich auch vielleicht so sagen, ne, der ist ja auch einfach mehr Arbeit auf einer gewissen Ebene. Also mehr Arbeit im Sinne von gar nicht vielleicht, gerade in meinen Ohren ganz so geknackt, aber du hörst mich noch, ne? Ja.
Ja,
okay.
Ja.
Also gar nicht mehr Arbeit vielleicht auch im Sinne von Zeit, aber einfach im Sinne von, es ist halt leicht schwieriger und es dauert länger, man braucht vielleicht einen längeren Atem, aber das sehe ich auch so in eigentlich in allen Lebensbereichen, das kannst du ja auf alles übertragen, ist das halt das, was einen langfristig dazu führt, Erfolg zu haben, sehr, sehr, also auch wenn du sagst, ich will irgendwie ein gesünderes Leben führen, dann kannst du 2 Monate, 7 Tage die Woche ins Fitnessstudio rennen, das wirst du nicht durchziehen und es macht dich auch nicht unbedingt gesünder, aber zu sagen, ich bleib jetzt dran, ich versuche mich jetzt grundlegend vielleicht irgendwie besser zu ernähren, ab und zu Sport zu machen, das einfach über einen langen Zeitraum durchzuziehen, das ist viel schwieriger, aber das ist, ja, im Endeffekt bist du dann wahrscheinlich ein gesünderer Mensch, als wenn du es übertreibst, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so die wirtschaftliche Analogie dazu.
Genau, also es ist mühsamer, ja, das
ja,
Wort.
Das trifft gut.
Es ist mühsamer, aber es ist auch belohnender, weil da Sinn drin steckt. Mhm. Und der Sinn geht über, sag ich mal, das kurzfristige Optimieren und auch das kurzfristige, wo auch nachvollziehbarweise Menschen an sich selbst denken und an ihr, mhm, ja, an ihren Benefit, ist, wenn man langfristig denkt, ist es mühsam. Aber dann wird auch klar, es geht nur gemeinsam. Ja? Mhm. Da gibt es ja auch so tolle Sprichworte. Ne? Also wenn es ganz schnell gehen soll, dann kannst du alleine losrennen. Aber wenn du wirklich was aufbauen willst, dann geht es nur gemeinsam. Und das in einem Unternehmensaufbausinne ist es nämlich oft so, dass gerade in der Startup-Szene, wenn eben auch das sehr kurzfristig gedacht ist, also Firmen, die gegründet werden, um möglichst schnell verkauft zu werden oder einen Börsengang als erklärtes Ziel haben, da wird halt auch nicht lang gefackelt, was die Unternehmenskultur ist und ob da Mitarbeitende über 5-10 Jahre Spaß haben. Ja. Aber es ist schön, dass du sagst, mühsam ist es, mühsamer ist es. Und es bedeutet, es haben auch nicht alle jeden Tag Spaß bei uns, auch ich nicht. Aber es gibt in dem Moment, wo da ein Purpose ist, ja, das Wort mag ich eigentlich nicht, weil es so,
ist so Startup-szenig.
Genau, weil jeder jetzt seinen Purpose sucht und jedes Unternehmen seinen Purpose hat. Ich bin gestern auf der Webseite einer großen Bank gelandet und die hat also sofort den Purpose, den hätte ich 1:1 für Better Place oder nebenan.de übernehmen können.
Und vermutlich haben sie ihn nicht wirklich. Ja, genau, also ich glaube auch, es ist halt mühsamer, aber es ist irgendwie, glaube ich, auf einer gewissen Ebene beständiger und auch auf eine andere Art und Weise belohnender, ne? Also, aber Menschen suchen halt immer nach dem Shortcut. Das ist leider, das rauszukriegen, ist, glaube ich, einfach unglaublich schwer. Aber umso besser, dass es Leute tun. Ich finde nebenan.de tatsächlich eine sehr gute Plattform. Es hört sich jetzt so an, als würde ich hier die ganze Zeit mit Werbung machen. Aber es ist auch ein bisschen, also ich finde das wirklich gut und ich, wie gesagt, ich nutze die selber. Und ich glaube aber, dass wir inhaltlich so langsam den Deckel zumachen müssen. Finde aber, wir haben das Thema eigentlich ganz gut beleuchtet von verschiedenen Seiten.
Ja, geht definitiv. Okay. Ich bin auch das, was mich aktuell beschäftigt, wenn ich die Welt anschaue und Entwicklung im Social Media, Upside, Downsides und unsere Rolle da einzuordnen. Die Themen, die uns im Großen beschäftigen, als auch einmal zu erklären, der Blick hinter die Kulissen, was wir eigentlich für eine Plattform beziehungsweise tausende kleine Plattformen sind. Und natürlich danke ich dir nicht für den Werbeblock, aber dafür, dass du sozusagen selber nutzt und gute Erfahrungen gemacht hast, ist eigentlich das Schönste. Weil dann sozusagen muss ich nicht die Beispiele nennen und dein Beispiel, dass du in deiner Nachbarschaft, Babysitting ist es ja nicht, sondern scheinbar mit Jugendlichen Fußball spielst.
Nee,
ein Top-Use Case.
Das sind 5 und 9. Also sie können nicht alleine zu Hause bleiben, wenn die Eltern mal ausgehen wollen und dann komme ich und
dafür,
dass die also, nicht das.
Ja. Sehr schön.
Ja, genau. Dann würde ich dich gerne noch in eine ganz schnelle Kategorie einladen. Das geht aber ganz flott. Die habe ich mir neu ausgedacht. Und Empfehlung von dir, deshalb haben wir auch immer eine Empfehlung der Woche, würde ich einfach mal Social Dilemma auf Netflix nehmen, weil ich glaube, das hast du uns schon so schön empfohlen und das finde ich eine super Empfehlung. Verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Sehr gut. Und zwar, die Kategorie, die ich mir neu ausgedacht habe, hat noch keinen Namen, aber ich finde sie ganz spannend. Wenn du alle Mittel der Welt hättest und es auch technisch jetzt keine super große Hürde wäre, das zu machen, was würdest du erfinden? Also, wo du sagst, ich muss eigentlich nur so machen und dann ist das da. Was würdest du erfinden, was es noch nicht gibt? Das kann aber sein, alle Mittel der Welt und kannst das auf einmal.
Also, ich komme jetzt nicht, ich kriege jetzt nicht den Sprung weg von dem, mit dem ich mich seit 7 Jahren mit Scheuklappen beschäftige. Der Vernetzung von lokalen Gemeinschaften, was da noch alles möglich ist. Und auch aus gutem Grund, wenn ich länger drüber nachdenken würde, würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mit was ganz anderem kommen. Ja? Wir haben gerade so ein Spiel gespielt mit den Kindern. Da muss man sagen, die erste App, die man sich vorstellen könnte, und dann ging es um, man kann sich von einem an den anderen Ort beamen. Und mein Sohn wollte natürlich sowas wie Amazon, nur dass man nicht bezahlen muss und sich alles schicken lassen kann.
Auch gut.
Ja, naja, schauen wir mal. Ja. Und also bei mir sind es die Themen, was ist da alles möglich, wenn die Nachbarinnen und Nachbarn miteinander Sachen machen. Und wir haben einzelne Nachbarschaften, da haben die Leute Garagen freigeräumt und bringen alle ihr Werkzeug rein. Oder sie haben eine virtuelle Bibliothek angelegt, wo sie dann in einem Google-Sheet sozusagen alle eintragen, welche Bücher sie zu Hause haben. Dann weiß man, wo kann man sich welches Buch ausleihen. Cool. Und das ist alles fußläufig. Und das hat natürlich alles, von Kreislaufwirtschaft bis zu Geld sparen, bis zu den Leuten immer an der Türschwelle begegnen. Also ich würde noch viel mehr die Sachen, die sich nicht digital skalieren lassen, weil wir sind auch dazu verdonnert, dass wir ein Tool bauen, was dann Millionen Menschen benutzen. Und ich kann mich nicht so sehr, wie ich es möchte, damit beschäftigen, den Nachbarschaftsladen in 8000 Nachbarschaften zu eröffnen, wo man das Werkzeug sich holen kann und ablegen, wo man gemeinsam, sag ich mal, auch Anschaffungen tätigt, und das ist vielleicht ein schöner Abschluss, was mich wirklich umtreibt. Von 1000 Haushalten hier haben 900 eine Bohrmaschine. Und die wird, selbst wenn Bosch draufsteht, in China produziert, Air Cargo ins Bauhaus. 90% der Haushalte kaufen eine. Was meinst du, ist die Netto-Nutzungszeit einer Bohrmaschine, bevor sie in Müll fliegt?
Höchstens 24 Stunden.
11 Minuten.
Ach cool. So, ja.
Das heißt, wir könnten an der nächsten Straßenkreuzung eine Kiste aufstellen und dann legen wir 2 Bohrmaschinen rein, weil dann gibt es auch keinen Streit, weil welche sie gleichzeitig benutzen wollen. Und das ist nur ein Gegenstand. Und jetzt stell dir vor, das wäre wirklich sozusagen die echte Sharing Economy, also nicht Uber fahren oder sozusagen leerstehende Wohnungen höchstpreisig vermieten, sondern wir würden alle Dinge, die wir nicht jeden Tag benutzen, miteinander teilen. Das wäre eine Erfindung und die ist sozusagen auch so analog wiederum, dass wir seit 7 Jahren nicht dazu kommen, sie in die Welt zu bringen. Ich würde diese an dieser Front im echten Leben und im analogen Raum arbeiten.
Ja, das finde ich gut. Ich muss gerade an Swapfeed denken. Das ist so das ist mit Fahrrädern dasselbe. So, das. Aber
absolut,
ja, also
super,
aber das ist
genauso wie Carsharing und dergleichen, wo man die sozusagen Forscher sagen, wenn alle Carsharing machen würden, dann bräuchte es 90% Fahrzeuge weniger, weil die stehen eigentlich den ganzen Tag nur rum und man könnte diesen Raum wieder spielen.
Ich wohne mitten in der Stadt und hier Parkplätze finden ist de facto nicht möglich. Also es ist sehr schlimm. Ja, aber finde ich eine schöne Sache. Also so eine Art Bohrmaschinen-Sharing, was natürlich jetzt, ich glaube, das bezog sich jetzt nicht nur auf die Bohrmaschine als Mittel, aber diese Idee so ein bisschen weiter reinzubringen und dafür eine gute Lösung zu finden, die das organisiert und vielleicht auch ein bisschen absichert. Das finde ich sehr schön. Finde ich auch, also mir fällt jetzt nichts ein, was ich jetzt erfinden würde, aber ich zum Beispiel, das wäre dann vielleicht nochmal eine Empfehlung von mir. Bücherhalle. Ist der Shit. Bücher sind so teuer geworden und ich bin ja Student, das heißt, ich zahle in Hamburg für die Bücherei, Bücherhalle heißt das hier, 15 Euro im Jahr. Das Geilste ist, ich kann mir, wenn du jetzt nicht ein Kindle hast, sondern irgendwie ein Tolino oder so, kann ich mir halt jedes E-Book, was die haben, halt einfach jederzeit über das Online-Tool halt ausleihen und auf meinem Tool. Ich muss noch nicht mal hinfahren. So, und ich kann halt einfach Bücher lesen und so. Das ist mega gut. Also das kann ich sehr empfehlen. Und ich glaube, wenn man nicht drin ist, kostet das 30 Euro im Jahr. Das hat man bei 2 Büchern halt schon wieder drin. Und das geht auch so ein bisschen in die Richtung.
Super, Bibliothek. Und in Berlin, im Friedrichshain-Kreuzberg, der Bezirk, macht die Bibliothek der Dinge. Also ja. Da kannst du schon Schlitten und eine Hüpfburg dir ausleihen. Und das ist sozusagen, ich glaube, wir sitzen auf einem großen Potenzial mit unserer Community, die so hilfsbereit ist, um eben da diese analogen Dinge und sowas möglich zu machen. Ja. Ob die sich jetzt Herr Tolino die Bücher zuschicken können, weiß ich noch nicht. Sondern wir sind ja so nah am analogen Leben, da kannst du dir dann noch ein echtes Buch mit Paperback abholen.
Genau, es ist natürlich, finde ich, auch manchmal schöner, wobei ich zum Beispiel, da ist halt einfach, das ist auch so ein Verfügbarkeitsding und einfach so ein, ich habe das oft, dass ich dann abends denke, ich habe gerade mein Buch durch, irgendwie, jetzt kann ich nichts lesen und dann müsste ich jetzt erstmal losfahren und dann finde ich es halt tatsächlich sehr, sehr praktisch, dass ich mir das einfach über meinen E-Reader ausleihen kann. Und ich finde E-Reader tatsächlich sehr geil, muss ich sagen. Also ich bin da ein großer Fan.
Im Gegensatz zu hintergrundbeleuchteten Bildschirmen, wo alles flimmert, sind E-Reader ganz tolle Lösung. Kommt aber nicht ans echte Buch ran.
Nein, ich habe für mich die Regel, Bücher, die ich so weglese, die mich einfach unterhalten und das sind E-Reader-Bücher, weil die habe ich auch immer dabei. Also da habe ich in der Bahn meinen E-Reader, kann halt, das ist für mich dann, ich habe mir versucht, immer einen anzugehen, statt Handy raus halt einfach lesen. Und Bücher, die ich wirklich toll finde, die auch schön sind und die eine Bedeutung haben, die werden dann auch gekauft und gelesen und die stellt man sich dann auch ins Regal und freut sich irgendwie, dass man sie sieht und werden so ein bisschen geheiligt. Ja. Das ist so der Deal.
Das Digitale muss das Analoge nicht ablösen. Das ist vielleicht ein schöner
Ergänzen.
Genau, und das ist auch unser Blick. Wir bauen ein digitales Tool für Nutzen im echten Leben, wo Menschen sich im echten Leben begegnen. Ja. Aber manchmal ist es auch extrem hilfreich, dieses Digitale einfach nutzen zu können.
Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann, Till, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand das wirklich sehr nett. Ich fand das wirklich einen sehr tollen Podcast. Ich habe viel gelernt.
Ja. Danke für die Einladung, Moritz. Genau. Und weiterhin hoffentlich viel Spaß in deiner Nachbarschaft.
Auch Dankeschön. Online. Dann bis dahin euch da draußen natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, macht ihr das am ehesten, indem ihr unseren Podcast bewertet auf iTunes oder Spotify, indem ihr uns folgt. Und falls ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann schreibt uns gerne an techundtrara@netzpiloten.de oder auf Twitter findet ihr uns auch unter Netzpiloten oder unter techundtrara und mich findet ihr unter der_smartymann. Fragt nicht, warum ich so heiße. Findet ihr mich auf Twitter und da könnt ihr sonst auch noch Fragen stellen und ansonsten könnt ihr euch alle Links, die heute so genannt wurden, inklusive natürlich nebenan.de, wobei die Domain relativ eingängig ist, aber auch sonstige Links, findet ihr alles in den Shownotes, da könnt ihr dann nochmal nachgucken, falls euch das weiter interessiert. Und jetzt uns allen noch eine schöne Woche, einen schönen Tag und bis bald.
Tech und Trara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.